schön, dass ihr alle da seid. Und ich bin gespannt, wie der Tag heute so verlaufen wird. Als wir heute Nacht hier ankamen, ich hatte gestern Abend noch einen Vortrag in der Nähe von Nürnberg und hier die Familie aus dem Schlaf weckten und reingelassen wurden. Und dann, als der Hausvater wieder schlafen ging, sind wir hier nochmal so durch die Räume geschlichen, haben uns alles angeguckt, um uns vorstellen zu können, wie das heute werden wird. Da ist meiner Frau etwas Gutes aufgefallen. Meine Frau hat so den Sinn für das Strategische. Und sie hat gesagt, das ist eine schlaue Gemeinde. Ja, vielleicht hat sie gesagt, dass der Prediger einen unmittelbaren Fluchtweg hat. Ja, also, mal sehen. Okay. Also mal sehen, ob das heute notwendig werden wird. In jedem Fall fange ich erstmal an. Und ich freue mich von Herzen, dass wir bei euch sein können. Und ihr habt euch ein spannendes Thema rausgesucht. Wie kann man als Christ leben, herausgefordert durch Alltag und Zeitgeist? Und wir haben uns überlegt, das heißt, die Mitarbeiter hier vor Ort, als ich denen den Vorschlag machte, sagen, oh, aber schon längst, haben wir schon längst auf dem Plan, dass irgendwo in diesen Räumlichkeiten ein Kasten angehängt, aufgestellt, in die Ecke gepackt ist, ich weiß nicht wo, der hängt an der Garderobe, okay? Und in diesen Kasten, da kann man Zettel reinschmeißen mit Fragen. Mit Anliegen, mit Fragen zum Thema, auch mit sonstigen. Das hat den Vorteil, dass man es anonym machen kann, wenn man will. Und dann werden wir uns die Zeit nehmen, heute im Laufe des Nachmittags diese Fragen auch zu beantworten, soweit das möglich ist. Es sei denn, es gelingt euch, Fragen zu stellen, die absolut unbeantwortbar sind. Das wäre auch interessant. Okay, wie kann man als Christ leben, herausgefordert durch Alltag und Zeitgeist? Ich weiß nicht, ob das hier bei euch auch empfangbar ist, aber es gibt in Norddeutschland eine Komiksendung im Fernsehen, im Dritten lief das, ich glaube, das läuft inzwischen auch wieder, nach dem Motto, das wirklich wahre Leben. Der Held dieser Sendung ist der arbeitslose Ditsche. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Ditsche irgendwo mitbekommen hat, so wie ich die Gesichter deute, wahrscheinlich noch nicht, der am Tresen eines Hamburger Imbisses so über das Leben und aktuelle Ereignisse sinniert. Das ist an der Eppendorfer Grillstation. Und dieser Ditsche, so müsst ihr euch das vorstellen, der ist nicht nur etwas eigenwillig gekleidet, also mit gestreiftem Bademantel, Jogginghose und Badelatschen, sondern dieser Ditsche, der hat auch ziemlich eigenwillige Ansichten. Bierflasche in der Hand, Bildzeitung unterm Arm, so legt er dann richtig los im Hamburger Dialekt. Immer so hart an der Grasnarbe des Alltags vermittelt er dem Zuschauer, das ist das wirklich wahre Leben. Und natürlich weckt dieser Ditsche auch unser Mitleid, denn er ist, wie könnte das in Hamburg anders sein, ein treuer Anhänger des HSV. Und da hat er nochmal schlechte Karten gehabt, im Unterschied zum FCA, der sich ja recht gut geschlagen hat. Ich bin natürlich 96-Fan, aber da wir beide nicht abgestiegen sind, werden wir das friedlich hier miteinander handeln. Und heute nun geht es beim Jugendtag um das wirklich wahre Leben der Christen. Und man fragt sich, was ist so besonders dran? Was unterscheidet das Leben eines Christen vom Leben eines Nicht-Christen? Oder viel persönlicher gefragt, was ist das Besondere an deinem Leben als Christ? Und das vermeintlich Besondere an deinem Leben als Christ, oder gegendert müsste man an deinem Leben als Christen, als Christin, und was ihr spalten hier, das ist ihm einmal gesagt. Und das Besondere an deinem Leben als Christ, ist das wirklich echt? Oder ist es nur ein Fake? Echt oder Fake? Ist es nur eine Tradition? Ist es vielleicht nur eine Hülle? Ist es vielleicht nur eine Show, die du so von Zeit zu Zeit abziehst, wenn du in einer Jugendgruppe bist oder hier bei einem Jugendtag sowieso? Wie schnell man Show und Wirklichkeit verwechseln kann und wie gefährlich das ist, das erlebte neulich ein berühmter brasilianischer Schauspieler. Im September 2016 Spiegel Online berichtete darüber. Es handelt sich um Domingos Montagnier, Star einer Seifenoper in Brasilien, werden wir sicherlich nicht kennen. Nach einem anstrengenden Drehtag wollte dieser Domingos Montagnier zusammen mit einer Kollegin zum Schwimmen gehen in den Fluss Rio São Francisco. Plötzlich erfasste den Schauspieler eine starke Strömung und riss ihn mit. Er schrie um Hilfe. Und seine Begleitung versuchte nun alles, um sofort Rettung herbeizurufen unter den Passanten. Und in der Tat, einige Passanten hörten diese Hilferufe auch aber sie unternahmen keinerlei Rettungsversuche. Sie blieben einfach stehen. Sie lachten zum Teil noch darüber. Warum? Weil sie dieses ganze Geschrei um Hilfe für die Szene aus einem Drehbuch hielten. Der Schauspieler war im Rahmen seiner Rolle erst kürzlich in einem Fluss ertrunken. Das gehörte zu einem Drehbuch. Und deshalb dachten die Passanten auch diesmal, als die Begleitung um Hilfe schrie, es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein bisschen Theater. Es ist nicht wirklich ernst. In Wirklichkeit aber ging es um Leben und Tod. Und diese Verwechslung von Wirklichkeit und Theater kostete Domingos Montagnier schließlich das Leben. Du, es kann lebensgefährlich werden, das wirkliche Leben für Schauspielerei zu halten. Aber umgekehrt stimmt das möglicherweise auch. Kann es auch lebensgefährlich werden, die Schauspielerei für das wirkliche Leben zu halten? Der Herr Jesus wurde mal von Leuten angesprochen und er hat auch gesagt, dass das im Endgericht so sein wird, dass dann Leute zu ihm kommen werden, Matthäus 7, Vers 21, die sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, Matthäus 7, 22, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das war so eine Situation, wo der Schein, wo das Äußere, wo das, was man so vor Augen hatte, ganz offensichtlich nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und darum ist das Thema, für das ihr euch entschieden habt, für diesen Jugendtag so ungemein wichtig. Wie kann ich als Christ leben und woher kann ich wissen, dass es echt ist? Und der Untertitel, der erinnert natürlich an Witze, an das wirklich wahre Leben, herausgefordert durch Alltag und Zeitgeist. Ist doch klar. Wir haben noch nicht ständig Jugendtag, sondern wir haben normalerweise Alltag. Und keiner von uns lebt unter einer Käseglocke oder in einem Kloster, sondern wir sind ständig umgeben vom Zeitgeist. Ist doch logisch. Die Zeit, die wir in den Gemeinderäumen zubringen, ist hoffentlich nicht die ganze Zeit unserer Woche. Darauf hat Paulus seine Leute immer wieder hingewiesen in Römer 12, Vers 2. Wenn ihr euch die Bibelverse mitschreibt, also aufschreibt, dann könnt ihr das in Ruhe in der nächsten Woche alles nochmal nachlesen. Wo Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, also eures Denkens, könnte man auch übersetzen, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Paulus hat gesagt, passt auf, stellt euch nicht dieser Welt gleich, passt euch nicht an. An anderer Stelle hat er gesagt, prüft alles, weil ihr sonst total manipuliert werdet. Und auch uns, liebe Freunde, hat Gott in eine ganz bestimmte Epoche hineingestellt, in der wir momentan leben. Wir leben ja nicht irgendwo in the middle of nowhere, wir leben nicht irgendwo im Jahre sonst was, sondern wir leben im Jahr 2018. Und das heißt, wir sind auch einem bestimmten Zeitgeist ausgesetzt. Und das heißt auch, wir halten bestimmte Sachen für selbstverständlich, weil alle um uns herum sie für selbstverständlich halten, die aber möglicherweise gar nicht selbstverständlich sind. Und versteht ihr, das bedeutet Zeitgeist. Der Zeitgeist ist das, was die Mehrheit jeweils für selbstverständlich hält. Und vor 50 Jahren hat die Mehrheit andere Sachen für selbstverständlich gehalten, als wir heute in unserer Gesellschaft für selbstverständlich halten. Also Ehe für alle, das haben vor 50 Jahren die allermeisten nicht für selbstverständlich gehalten. Und dass Homosexualität eine ganz normale Variante des Zusammenlebens ist, das haben noch vor 30 Jahren die meisten nicht für selbstverständlich gehalten. Versteht ihr? Das ist Zeitgeist. Und man denkt nicht viel drüber nach. Und deswegen stellt der Zeitgeist eine Macht dar. Weil der Zeitgeist unheimlich starke Auswirkungen hat darauf, wie du denkst und wie du handelst und wie du entscheidest. Und genau vor diesem Hintergrund fordert Gott uns dazu auf, den Zeitgeist zu prüfen, den Zeitgeist zu verstehen, den Zeitgeist zu durchschauen und mit dem Zeitgeist in einen gewissermaßen konstruktiven Dialog zu treten, aber ihm auch zu widerstehen, wo es nötig ist und ihm zu überwinden. Und darum, wenn Paulus im Römerbrief hier an dieser Stelle sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an, so kann man das auch übersetzen. Das geht im Griechischen das Wort Aeon. Und dieses Wort Aeon kann man auch übersetzen mit Zeitgeist.
passt euch nicht diesen Zeitgeist an. Und wisst ihr, zu wem Paulus das sagt? Er sagt es zu Christen. Er sagt es zu Leuten, die mit Jesus leben. Er sagt es zu Leuten, die den Heiligen Geist haben. Und deswegen müsst ihr das wissen. Der Zeitgeist, das ist die geistige Luft, die wir alle in dieser Welt atmen. Und diese Luft ist toxisch. Sie ist giftig. Der Zeitgeist ist das weltanschauliche Gewässer, in dem wir alle in dieser Welt schwimmen. Du kannst sagen, naja, ich komme ja aus einem frommen Umfeld. Ich habe ja ein behütetes christliches Elternhaus. Freu dich, wenn du das hast. Aber du kannst dich dem trotzdem nicht entziehen. Glaub das doch ja nicht. Sei doch nicht so naiv. Sobald du eine Zeitung in der Hand hältst, sobald du im Internet surfst, sobald du dich möglicherweise nur mit deinem Nachbarn unterhältst. Und ich hoffe, du tust das. Der Zeitgeist ist ein massiver Beeinflussungsfaktor. Und seien wir nicht naiv, ihr Lieben. Unser Denken, auch unser Denken, steht in der Gefahr, sich der ungläubigen Welt um uns herum anzupassen. Sich ihren Maßstäben anzupassen, ihren Zielen anzupassen, ihren Vorlieben anzupassen. Auch wir Christen sind gefährdet, bestimmte Einstellungen zu ändern, ohne dass wir es merken. Eben weil der Zeitgeist uns vorgaukelt, bestimmte Dinge wären eben selbstverständlich. Und so weit sind wir wahrscheinlich noch nicht, aber wie schlimm finden wir das noch? Zum Beispiel das Recht auf Abtreibung. Gehört doch fast selbstverständlich dazu in unserer Gesellschaft. Oder diese Annahme, dass der Mensch durch Mutation und Selektion entstanden ist, also durch zufällige Veränderung und Auslese. Und auch Christen stehen in der Gefahr, irgendwann gar nicht mehr so schlimm zu finden und anzuerkennen, dass vorehelicher Geschlechtsverkehr und praktizierte Homosexualität doch völlig in Ordnung seien. Und auch wir erleben die Auswirkungen etwa des feministischen Zeitgeistes dadurch, dass es in immer mehr Gemeinden, die das früher sich nie hätten vorstellen können, den Trend dazu gibt, Frauen in Gemeindeleitungen zu berufen. Oder sie Predigtdienste machen zu lassen. Leute, das ist doch nicht von jetzt auf gleich zufällig hier auf den Tisch des Hauses geflattert. Sondern das hat was zu tun mit dem Zeitgeist, den wir inhalieren und durch den wir irgendwann bestimmte Dinge für selbstverständlich halten, bei denen wir uns das nie vorher hätten vorstellen können. Und wisst ihr, was noch dazu kommt? Und wisst ihr was? Das ist der kleine Show-Effekt, genau. Wisst ihr, was noch dazu ist der einzige, den wir live sehen. Wisst ihr, was noch dazu kommt? Es kommt der Mehrheitsfaktor dazu. Also weil es einfach so viele machen, ja? Der Literat Oskar Panizza hat es mal so ausgedrückt. Er hat gesagt, wenn der Wahnsinn epidemisch wird, heißt er Vernunft. Also epidemisch heißt, wenn er sich flächendeckend ausbreitet. Wenn der Wahnsinn epidemisch wird, heißt er Vernunft. Das heißt, wenn es alle machen, dann macht man eben mit. Dann ist es plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Dann macht man es eben. Aber was macht das mit dir? Und aus diesen Gründen, ihr Lieben, ist die Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Christseins. Das ist wichtig für unsere Heiligung. Paulus sagt in 2. Korinther 10, Vers 5, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen sollen unter den Gehorsam gegenüber Christus. Wir sollen alles prüfen und alles vor Jesus entscheiden. Und du kannst einen Gedanken erst gefangen nehmen, wenn du ihn mal gedacht hast. Wenn du dich mal mit ihm auseinandergesetzt hast. Du kannst nicht immer nur nach dem Motto nicht sehen, nicht hören, nicht sagen, dich glauben, dich aus allem zurückziehen zu können. Es wird dir nicht gelingen. Du musst dich dem schon aktiv stellen. Und im Übrigen, du musst dich schon deswegen dem aktiv stellen, weil du ja hoffentlich deine Zeitgenossen mit dem Evangelium erreichen willst. Und deswegen musst du deine Zeitgenossen verstehen. Du musst wissen, wie die Leute, die neben dir sitzen in der Schule, an der Werkbank neben dir stehen, in der Uni, du musst wissen, wie die ticken. Du musst wissen, von welchen Voraussetzungen her die denken. Wie willst du sonst ein vernünftiges Gespräch mit ihnen führen? Weißt du, wie deine nichtchristlichen Freunde ticken? Weißt du, was die motiviert? Weißt du, was die umtreibt? Oder ist dir das völlig egal? Und wie können wir da mittendrin als Christen leben? Das ist die Frage. Und darüber, ihr Lieben, müssen wir heute reden. Und darauf müssen wir versuchen, heute eine Antwort zu finden. Das wird anstrengend, aber es wird hoffentlich auch ermutigend und erfreulich. Und wir werden in diesen drei Vorträgen drei Schritte gehen, die aufeinander aufbauen. Und jeder dieser Schritte, dieser drei Schritte, ist Teil einer Antwort. Ich kann die Antwort nicht für dich geben. Ich kann deine Antwort nicht geben. Aber meine Aufgabe heute an diesem Tag ist es, dir zu zeigen, was Gott sagt, was die Bibel zu bestimmten Punkten, die dich sehr direkt, sehr unmittelbar betreffen und mich genauso, was die Bibel dazu sagt. Wir werden uns also heute dreimal diese Frage stellen, wie kann man als Christ leben, wie kann ich als Christ leben. der erste Vortrag heute gibt, die erste Antwort wird der erste Schritt sein. Wie kann man als Christ leben? Erste Antwort, nur wenn du Christ bist. Das klingt auf den ersten Blick selbstverständlich. Aber in Wirklichkeit gibt es hier riesige Missverständnisse. Denn viele Leute stellen sich das genau umgekehrt vor. Sie denken, du musst bestimmte Dinge tun. Du musst bestimmte Veranstaltungen besuchen. Du musst eine bestimmte Art von Kleidung tragen. Du musst bestimmte Wörter sagen. Du musst bestimmte Sachen machen. Und wenn du das machst, dann bist du Christ. Aber die Bibel dreht das Ganze um. Und sie sagt, ein christlicher Lebensstil macht dich noch lange nicht zum Christen. Ist die Frage, ob du überhaupt einen richtigen christlichen Lebensstil hinkriegst. Ein christlicher Lebensstil, ohne dass du Christ bist, ist nichts anderes als Heuchelei. Als Christ leben, sagt die Bibel, kannst du nur, wenn du Christ bist. Und Christ bist du nur, wenn du irgendwann Christ geworden bist. Du musst nicht deinen Bekehrungstag kennen. Ich kenne meinen auch nicht, weil ich auch in einem christlichen Umfeld aufgewachsen bin. Aber ich weiß, dass ich bekehrt bin. Ich weiß, dass mein Leben Jesus gehört und dass irgendwann dieser Schritt vom Licht zur Finsternis gegangen wurde. Nur wenn du Christ bist, kannst du als Christ leben. Das ist die erste Antwort. Und zum Beweis werden wir uns jetzt miteinander eine berühmte Szene aus dem Neuen Testament genauer ansehen. Und wir werden dabei einem Mann über die Schulter schauen, der uns durch diesen Tag hindurch begleiten wird. Und dieser Mann ist Petrus. Lukas 5, Vers 1 bis 11. Wenn ihr das bitte mit aufschlagt. Es begab sich aber, ich lese das vor und ich lese nach der Schlachterübersetzung. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm, nämlich zu Jesus, drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Das ist noch in der Anfangsphase des öffentlichen Auftretens Jesu. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff. Und als er zu reden aufgehört hatte, sprach er mit Jesus zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleich wie auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Teilhaber waren, also sein Geschäftspartner. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Lukas beschreibt hier einen ganz normalen Arbeitstag. Simon Petrus ist wie immer draußen am See Genezareth zusammen mit seinen Fischerkollegen. Aber sie haben nicht gerade einen stillen Arbeitsplatz dort am Ufer. Massen von Menschen sind rausgekommen, weil sie hören wollen, wie Jesus predigt. Und das ist die Zeit, wo Jesus richtig populär wird. Wo er immer einen ganzen Rattenschwanz von Leuten hinter sich herzieht, weil er die Menschen massenweise heilt. Und die Leute starr sind vor Staunen, was dieser vermeintliche Rabbi oder wer immer das sein mag, was er kann, was er macht. Es ist unvorstellbar, es ist nie da gewesen, was wir an Jesus sehen. Das ist einfach offenkundig und jeder hofft ein bisschen von diesem Kuchen abzubekommen. Massen von Menschen. Jesus ist innerhalb kürzester Zeit seine Berühmtheit geworden. Und Petrus und seine Leute machen mit bei dieser Freiluftveranstaltung. Vielleicht hören sie mit halbem Ohr hin, aber eigentlich haben sie was anderes zu tun. Hinter ihnen liegt eine harte Nacht auf dem See. Jetzt müssen noch die Schiffe ans Ufer gezogen werden und dann geht es ans Reinigen der Netze. Eigentlich hätten sie die Netze gar nicht gebraucht heute Nacht. Und das ist das Traurige. Es sind kaum Fische da gewesen. Irgendwie war alles dumm gelaufen. Und man kann sich vorstellen, dass Petrus ziemlich geknurrt hat und am liebsten seine Ruhe haben wollte. Und da passiert es. Jesus hat die beiden Fischerboote längst gesehen, die zu Petrus' Geschäft gehörten. Und jetzt geht Jesus auf Petrus zu und steigt zu ihm ins Boot. Der Petrus muss ziemlich erstaunt gewesen sein, denn plötzlich steht er ja mit im Mittelpunkt dieser Szene. Die Leute werden ihn auch alle angestarrt haben und Petrus fragt sich, was will der Jesus von mir? Wer die Bibel kennt, der weiß, die sehen sich hier nicht zum ersten Mal. Jesus war bereits im Haus von Petrus gewesen, da hat es schon so einen ersten Kontakt gegeben. Jesus hatte die Schwiegermutter von Petrus ganz spontan geheilt, die hohes Fieber gehabt hatte. Und wir unterstellen jetzt mal, dass der Petrus sich darüber gefreut hat. Und jetzt draußen, ich hatte eine ganz liebe Schwiegermutter, ich hätte mich auch gefreut, wenn die geheilt worden wäre. Und jetzt draußen am See hat Jesus zunächst eine ganz praktische Bitte. Hier in Vers 3, ne? Er sagt, lass mich in dein Boot und fahr ein bisschen vom Land weg. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff. Wahrscheinlich hat sich das Ganze in Kapernaum abgespielt, in der Heimatstadt von Petrus. Und Jesus benutzt jetzt dieses Schiff gewissermaßen als ein Rednerpult. Und das war sehr hilfreich, weil ihr euch das so vorstellen müsst. Die Massen von Leuten müssen es ja hören. Und der Schall wird getragen vom Wasser. Das ist wie so eine Lautsprecheranlage. Die Bucht, dort gab es viele kleine Buchten. Die Bucht, oder gibt es immer noch, verstärkt das Ganze. Und so können viele zuhören, wie Jesus predigt. Und wahrscheinlich auch das Alte Testament ihnen auslegt. Es gab schon damals kleine handliche Exemplare mit einzelnen alttestamentlichen Büchern. Wer weiß, vielleicht hatte Jesus noch eins bei sich. Und jetzt kann sich Petrus nicht mehr um seine Netze kümmern, sondern er muss jetzt zuhören, was Jesus sagt. Denn Jesus ist ja in seinem Boot. Und ich kann mir vorstellen, dieser Petrus war auch ein bisschen stolz, dass dieser Mann, der inzwischen eine Berühmtheit geworden war, gerade von seinem Boot aus predigen wollte, dass er so ein bisschen abbekam von diesem Glanz und der Popularität des Jesus. Aber Petrus hat nicht lange Zeit, stolz zu sein, denn als die Predigt fertig ist, da ist Jesus noch lange nicht fertig, sondern jetzt geht es erst richtig los. Jetzt gibt Jesus diesem Fischer einen seltsamen Auftrag und das klingt absurd in den Ohren von Petrus, was Jesus da von ihm will. Vers 4. Als er zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und du musst wissen, jeder halbwegs kundige Fischer, der mit dem See Genezareth einigermaßen vertraut war, der wusste, dass das nicht funktionieren kann. Und Petrus war ein Fachmann, natürlich. Petrus war der Chef dieses kleinen Fischereibetriebs, er war der Bootseigentümer, er machte das nicht erst seit gestern. Und Petrus wusste natürlich, auf diesem See fischt man am besten in der Nacht, also wenn es dunkel ist. Und man fischt dann nicht irgendwo, sondern am Rand des Sees, an bestimmten Stellen, wo es warme Quellen gibt, wo sich die Fische sammeln und wo es sich eigentlich lohnt, aber nicht in der Mitte. Und ihr merkt, was Jesus da von dem Petrus verlangt, das widerspricht jeder Erfahrung, das widerspricht jeder Expertise, das widerspricht in diesem Falle jeder fachlichen Gewohnheit. Und jetzt soll er losfahren, mitten am Tag, wo sie doch gerade die Netze erst gereinigt haben. Und dann mitten auf den See, wo man sowieso nichts fangen konnte. Und ihr könnt euch den erstaunten Gesichtsausdruck des Petrus gut vorstellen. Die Enttäuschung und der Ärger über die Nacht davor, die stecken ihm ja noch in den Knochen. Und dann dieser Vorschlag. Und ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich hat er einmal tief Luft geholt und geschluckt. Und dann, nachdem er sich so einigermaßen wieder gefangen hatte, hat der Petrus dem Jesus vorsichtig, aber deutlich gesagt, wie seltsam er diesen Befehl findet. Vers 5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Natürlich unheimlich respektvoll, Meister. Er wusste, dass Jesus nicht irgendjemand ist, dass er Ehrfurcht vor ihm haben musste. Das ist schon klar. So sprach man bewährte Rabbis an, Meister oder militärische Befehlshaber. Das war respektvoll. Wir haben die ganze Nacht gefischt, ja, und hart gearbeitet. Aber überleg mal, schon unter diesen optimalen Bedingungen hat es einfach nicht geklappt. Und was soll dann jetzt erst werden? Wenn der Petrus jetzt wirklich seine Leute wieder zusammenruft und sagt, hey, wir wollen nochmal rausfahren, dann werden die denken, unser Chef ist übergeschnappt. Und er kann sich vorstellen, wie das abends in der Hafenkneipe sein wird. Sie werden sich den Mund zerreißen und kübelweise Spott über den Petrus ausschütten. Habt ihr schon gehört? Der ist tagsüber noch mal rausgefahren, der Spinner. Dem Geschäft muss es ja wirklich schlecht gehen. Soll er doch dem Jesus lieber mal die Miete berechnen, wenn er ihm wieder sein Fischerboot zur Verfügung stellt. Petrus kann sich das vorstellen. Und jetzt ist er in der Zwickmühle. Du verstehst genau, warum. Weil Jesus etwas von ihm fordert, was sein ganzes bisheriges Leben und Denken durcheinander bringt. Und in dieser Situation muss der Petrus sich jetzt entscheiden. Bisher konnte er einfach zuhören. Bisher konnte er sich das Ganze so aus einer Distanz des Betrachters angucken. Die Heilung seiner Schwiegermutter, das war natürlich sensationell, aber das hat den Petrus nichts gekostet. Und dann die Sache mit dem Boot, dass Jesus in seinem Boot predigen wollte, gut, diesen Gefallen konnte er ihm schon mal tun. Aber diese Frage jetzt, dieser Befehl, ist ja mehr als eine Frage, fahr raus, wo es tief ist und wirf da die Netze aus. Das wurde jetzt kritisch, das wurde persönlich. Denn plötzlich sitzt Petrus zwischen zwei Stühlen. Auf der einen Seite seine langjährige Erfahrung, auf der einen Seite seine vertrauten Denkwege, seine alten bewährten Maßstäbe, auf der einen Seite seine Angestellten und seine Freunde und all die Leute, die ihn sehen. Und auf der anderen Seite nur Jesus. Jesus, der das eingefahrene Leben und Denken von Petrus erstmal nur an diesen kleinen Punkt durcheinander bringt. Und du, wer anfängt, Jesus kennenzulernen, dem geht es immer so. Irgendwie passt Jesus nicht in unser bisheriges Leben. Jesus fügt sich da nicht nahtlos ein, so wie die religiöse Kirsche auf der Sahne. Ne? Wir können alles so weitermachen und dann ist das noch so das Leckerli obendrauf. Du kannst Jesus nicht einfach einsteigen lassen in dein Lebensboot und ansonsten einfach alles machen, wie du es sowieso schon gemacht hast. Jesus will dein Leben nicht ergänzen. Jesus will dein Leben nicht um einen frommen Farbtupfer vervollständigen, den du vielleicht bisher übersehen hast. Sondern wenn Jesus in unser Boot steigt, dann bekommen wir es mit der größten Macht zu tun, die wir kennengelernt haben bisher. Und dann stehen wir plötzlich vor Entscheidungen wie Petrus. Und die Frage ist dann, wem will ich mehr glauben? Meine Erfahrung? Meinen vertrauten Vorstellungen? Wem will ich mehr glauben? Meinen alten Vorbildern, meinen Lebensphilosophien, meinen Planungen? Oder eben Jesus? Manche fragt sich vielleicht, okay, wie soll Jesus mir heute begegnen? Ich lebe nicht am See Genezareth und nicht im ersten Jahrhundert. Wie soll ich Jesus begegnen? Und das ist das Aufregende. Das ist das Aufregende am christlichen Glauben, das ihn von allen anderen Glaubenskonzepten unterscheidet. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der allmächtig ist und den man trotzdem persönlich kennenlernen kann. Mit einem Gott, den man persönlich kennenlernen kann. Und Jesus hat auch gesagt, wie das geht. Er hat gesagt, überall, wo meine Wahrheit ausgerichtet wird, wo meine Botschaft verkündigt wird, wo den Leuten gesagt wird, was ich für euch getan habe, da bin ich mit dabei. Und zwar wirklich, real, persönlich. Das ist anders als bei Goethe. Man könnte auch sagen, wenn ihr in der Schule einen Text von Goethe lest, dann ist Goethe auch irgendwie mit dabei. Aber eben nur Gedanken von Goethe sind dabei und nie er persönlich. Und bei Jesus ist das total anders. Er ist wirklich da, weil er real auferstanden ist. Und weil er gesagt hat, dort, wo ihr mich sucht in meinem Wort, da bin ich real da, noch nicht sichtbar für uns. Aber Jesus ist hier in diesem Raum realer oder zumindest genauso real, wie ihr alle hier seid und wie ich hier bin. Das müssen wir uns mal klar machen. Und darum sind wir Christen ja Christen geworden, weil Jesus uns angesprochen hat. Und wenn man einen Christen fragt, du, was ist die wichtigste Entdeckung deines Lebens, dann ist die Antwort des Christen immer Jesus. Dass ich ihn kennenlernen durfte, dass ich begreifen durfte, dass in ihm der lebendige Gott wirklich zu uns kommt. Dass er real auferstanden ist. Und der eine hat ihn gefunden dadurch, dass er im Neuen Testament einfach gelesen hat. Und dem anderen ist es mal aufgegangen bei der Predigt, die er gehört hat. Und einem Dritten ist es so gegangen, dass er vielleicht erst durch eine Notsituation dazu gekommen ist, nach Jesus zu fragen und gebohrt hat und es wissen wollte. Und dann hat Jesus sich ihm gezeigt und ihm das klar gemacht. So wie es etwa der Journalist Daniel Böckling vor einiger Zeit erlebt hat. Er war schon stellvertretender Chefredakteur von Bild Digital. Das heißt, er hatte schon ein ziemlich erfolgreiches Leben hinter sich, in dem Jesus überhaupt keine Rolle spielte. Und dann 2010 kommt er als Journalist innerhalb relativ kurzer Zeit mit drei Katastrophen in Berührung. Mit drei Katastrophen, die sein ganzes Lebensgebäude ins Wanken bringen. Das Erdbeben in Haiti, die Panik von Duisburg, wo 21 Leute einfach totgetrampelt werden, und das Grubenunglück in Chile, wo 33 Bergleute nach 69 Tagen wie durch ein Wunder gerettet werden. Haiti, Duisburg und Chile, alles 2010 und er immer dabei als Journalist. Und mitten in diesen aufwühlenden Wochen, die wirklich an die Substanz seines Lebens und seines ganzen Denkens gehen, da begegnet dieser Böcking Menschen. Menschen, die beten. Er trifft auf Leute, die mit einem persönlichen Gott rechnen. Die Bibel ernst nehmen. Und er merkt, in diesen ganzen Katastrophen haben diese Leute einen Halt, den ich nicht habe. Und er will wissen, was ist da dran. Natürlich als Journalist will er den Sachen auf den Grund gehen. Leider gibt es nicht so viele Journalisten, die den Sachen immer wirklich auf den Grund gehen wollen. Viele schreiben einfach nur von ihren Kollegen ab. Aber der will den Sachen auf den Grund gehen. Und er fängt an und fragt sich, könnte das wahr sein? Mitten in diesen handfesten Katastrophen, wo man sich nicht mehr auf so einen schönen Wetterglauben rausreden kann, rechnen wie lebendig mit Gott, können es diesen Jesus wirklich geben? Und er tut das Vernünftigste, was man tun kann. Er macht sich auf die Suche. Er recherchiert, er liest selber in der Bibel, er sucht Kontakt zu Christen, er liest Sekundärliteratur, um seine Fragen abzuklären. Und je länger Böcking recherchiert, umso klarer wird ihm, dass Jesus eben nicht nur eine religiöse Figur der Vergangenheit ist. Da muss mehr dahinter stecken. Er muss wirklich leben. Und so gibt es bis heute Chancen, diesen Jesus kennenzulernen, weil er das versprochen hat, weil er uns sucht. Und als das bei Petrus passiert, da steht Petrus in der Entscheidung, entweder ich vertraue jetzt auf sein Wort, entweder ich lasse mich auf das ein, was er von mir will, oder unsere Wege trennen sich. Und dann bringe ich Jesus zurück ans Ufer und das war's dann. Weißt du, Petrus hatte uns gegenüber einen kleinen Vorteil. Er konnte direkt mit Jesus reden. Er sah ihn da leibhaftig in Person vor sich. Aber Petrus hatte uns gegenüber einen großen Nachteil. Jesus war noch nicht auferstanden. Jesus war noch nicht ans Kreuz gegangen. Sozusagen die Vollendung des Werkes, das Jesus hier auf der Erde zu verbringen hatte, war noch nicht passiert. Petrus hatte schon eine Menge mitbekommen. Jesus hatte gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. Jesus hatte gesagt, dass er die, die an ihn glauben, ins Reich Gottes bringt. Das hatte er alles klar gemacht. Aber das Entscheidende war bis dahin noch nicht passiert. Man wusste aus dem Alten Testament, dass das kommen würde. Nämlich, dass Jesus am Kreuz sterben würde. Und mit einem ganz klaren Ziel und mit einem ganz klaren Auftrag. Jesus stirbt am Kreuz, um die Strafe zu ertragen, die dich und mich auf ewig in die Hölle werfen würde. Das war der Grund, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Die Bibel macht das sehr, sehr deutlich, dass wir alle unter dem Zorn eines heiligen Gottes stehen. Und nicht deswegen, weil Gott sich nicht beherrschen kann, sondern weil Gott heilig ist. Und weil wir Menschen in unserem Herzen gegen Gott eingestellt sind. Ob wir es wollen oder nicht, ob wir es wissen oder nicht. Und das zeigt sich daran, dass wir diesen heiligen Gott im Letzten mit Füßen treten. Dass wir ihn nicht so ehren, wie er es verdient hätte. Dass wir ihn nicht so lieben, wie es angemessen wäre. Dass wir nicht ihm alles andere in unserem Leben unterordnen und zur Verfügung stellen. So sind wir. Und das ist ganz gleich, auf was für eine Tradition wir kommen, in was für eine Familie wir geboren werden. Das ist das Problem unseres Herzens, so hat es Jesus immer wieder deutlich gesagt. Und wenn sich an diesem Problem nichts ändert, dann muss Gott uns verurteilen. Dann muss Gott uns in die Hölle werfen, weil er sonst aufhören würde, Gott zu sein. Gott ist heilig und Gott kann Schuld nicht stehen lassen. Aber weil Gott uns retten will, weil er uns liebt, findet Gott einen Weg, wie er einerseits heilig bleiben kann und uns trotzdem nicht verdammen muss, wie es rechtens eigentlich nötig wäre. Und dieser einzige Weg, der das möglich macht, dass Gott Gott bleibt und mich trotzdem nicht in die Hölle wirft, ist der, dass Gott dieses Schuldproblem aus der Welt schafft. Und das kann nur auf einem Wege gehen, wie Gott sagt, nämlich dass Gott selbst die Strafe auf sich nimmt, die du und ich nicht tragen könnten, beziehungsweise die uns auf ewig verloren hätte sein lassen, die uns in die Hölle geworfen hätte, die uns auf ewig von Gott getrennt hätte. Gott kommt in seinem eigenen Sohn Jesus Christus hier in diese Welt. Und Jesus muss zwei Bedingungen erfüllen. Er muss einerseits Gott sein, um von Gottes Seite zu uns zu kommen, um vollkommen zu sein, um selber ohne Schuld zu sein. Sonst kann er Schuldigen keine Sünde abnehmen. Aber Jesus muss gleichzeitig auch Mensch sein. Warum? Um an meine und an deine Stelle zu treten. Um für uns sich hinzustellen und sagen, okay, ich lasse mich an deiner Stelle kreuzigen. Ich übernehme die Strafe, die du verdient hättest. Ich trage sie weg. Und deswegen muss Jesus als Gottes Sohn kommen und zugleich als Mensch, damit er an deine und an meine Stelle treten kann. Und so sagt es dann, hat es der Prophet Jesaja schon angekündigt, 700 Jahre vorher, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und Paulus schreibt ganz deutlich, Christus wurde zum Fluch für uns. Das heißt, er hat all deine Schuld und meine Schuld gewissermaßen auf sich gezogen und er hat sie an dieses Kreuz gebracht und dort wurde sie gerichtet in Jesus. Und jetzt gilt es, wer zu Jesus kommt und sagt, ich gebe das zu, dass deine Diagnose meines Lebens stimmt. Ich gebe deinem Urteil recht, allmächtiger Gott, dass ich ein echter Sünder bin, dass ich nicht so bin, wie du als Gott es verdient hättest, dass ich dir unendlich viel schuldig geblieben bin, dass ich dir Ehrfurcht und Liebe und Hingabe und alles verweigert habe, dass ich in meiner Ignoranz selber der eigene Gott meines Lebens sein wollte. Das ist nämlich das Problem. Luther hat das mal so gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, unser Hauptproblem ist, wir wollen nicht, dass Gott Gott ist, sondern wir wollen selber Gott in unserem Leben sein. Wir wollen selber bestimmen, wir wollen selber entscheiden. Und wenn Gott dann das Ganze so ein bisschen flankieren kann, wenn er uns ein bisschen pampern kann in Notsituationen, dann lassen wir uns das gerne gefallen, dann nehmen wir das gerne mit. So ein bisschen christliche Absicherung, ein bisschen christliche Tradition, ein bisschen christliches Familienleben ist ja ganz schön. Aber ansonsten machen wir unser eigenes Ding. Und das trennt uns von Gott, das setzt uns seinem gerechten Urteil aus. Und die einzige Chance, die wir haben, ist, dass Christus unsere Strafe auf sich nahm. Und die einzige Zuflucht, die wir haben, ist, dass wir zu Jesus kommen und ihm das zugeben und sagen, ich brauche das, dass du das für mich tatest. Und bitte lass es auch für mich gelten, was du damals am Kreuz bewirkt hast. Rette mich, vergib mir. Und ich bin bereit, wirklich mein Leben unter deine Führung zu stellen. Du sollst mein Herr sein. Dir soll mein ganzes Leben gehören. Ich beuge mich vor dir als meinen König und meinem Retter. So wird man Christ. Die Frage ist, hast du das schon mal so getan? Hast du das Jesus gegenüber mal so deutlich gemacht? Es kommt nicht unbedingt darauf an, dass du dieselben Wörter benutzt hast, aber es kommt darauf an, dass du das in deinem Herzen ihm gegenüber gesagt hast. Es kommt auch nicht darauf an, dass du mal bei irgendeinem öffentlichen Ritual das mitgemacht hast. Das ist schnurzpiep egal, ob du das in der Öffentlichkeit gemacht hast oder in deinem Arbeitszimmer oder in der Ecke deines Autos oder wo immer. Das ist ja eine Sache zwischen dir und Jesus. Das ist ja eine Sache in deinem Herzen. Das ist nicht die Sache eines Rituals oder einer Form, sondern die Frage ist, gehört dein Leben Jesus oder gehört es ihm nicht? Petrus ist zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit, dass das mit dem Kreuz alles passierte. Aber alles, was man bis dahin von Jesus wissen kann, das weiß er. Und nun muss er sich entscheiden. Und er sagt ganz ehrlich, Jesus, was du von mir verlangst, das geht über das hinaus, was ich einsehen und kontrollieren kann. Und dann fügt er bei diesem Satz hinzu am Ende von Vers 5, aber auf dein Wort hin will ich es wagen und die Netze auswerfen. Verstehst du? In dem Moment bleibt dem Petrus nichts anderes übrig, als Jesus beim Wort zu nehmen. Volles Risiko. Und gegen alle menschlich verständlichen Zweifel setzt Petrus jetzt dieses aber auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin. Und jetzt hängt alles an dieser einen Frage, ist Jesus wirklich glaubwürdig? Verstehst du? Es kommt alles darauf an, ob Jesus glaubwürdig ist. Wenn er nicht glaubwürdig ist, dann ist der größte Schwachsinn, den man machen kann, sich auf Jesus zu verlassen. Es hängt alles daran. Jetzt muss er es wagen. Und Martin Luther hat in seiner Auslegung über diesen Vers den Petrus richtig angefeuert. Martin Luther schreibt, spring in die Sonne, Petrus, spring in die Sonne. Also heraus aus dem Dunkel deines alten Lebens, hinein in das helle Licht von Jesus. Und auch uns redet Jesus durch sein Wort an. Wir haben die Bibel. Und die Bibel steckt voller Versprechungen von Jesus, dass er sagt, kommt her, Matthäus 11, zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, das heißt beladen mit eurer Schuld, ich will euch retten. Und auch dir würde Luther zurufen, Mensch, Martina, spring in die Sonne. Karl Gustav, spring in die Sonne. Und dieser Sprung, das ist nicht irgendwie ein blinder, irrationaler Sprung, naja, ich kann es ja mal versuchen, ich mache die Augen zu und springe einfach. Sondern das ist ein bewusster Schritt, das ist ein kluger Schritt. Das ist ein Schritt, mit dem wir ernst nehmen, was Jesus uns in seinem Wort sagt. Uns das genau angucken, das genau versuchen zu verstehen. Denkt an, wie der Böcking es gemacht hat. Und dann nehmen wir ihn beim Wort. Und deswegen kann man Folgendes sagen, damit fassen wir das gewissermaßen zusammen. Das Erste, was Petrus dazu bringt, Christ zu werden, ist, dass er Jesus entdeckt. Und das ist bei dir genauso. Du musst Jesus entdecken. Du musst verstehen, wer Jesus ist. Jesus ist nicht irgendeine Chiffre, irgendein Mantra, dass du sagst, okay, Jesus, ich sag eben mal Jesus, hilf, und weiß gar nicht, wer Jesus ist. Du musst verstehen, wer Jesus ist. Du musst ihn erkennen als den er sich in diesem Wort hier offenbart. Guck dir doch den Paulus an, bei dem war es genauso. Ansonsten hatte der Paulus ja eine völlig andere Biografie als Petrus, eine völlig andere Geschichte. Paulus hatte eine andere Bildungsbiografie. Paulus war eng mit dem religiösen System seiner Zeit verwoben. Paulus kam aus einem völlig anderen Background. Aber die entscheidende Änderung im Leben und im Denken des Petrus geschah, als er Jesus entdeckte vor Damaskus. Und als er plötzlich begriff, das ist der Herr, das ist der König, auf den kommt es an. Und so ist es bei Petrus hier auch und bei dir genauso. Du musst Jesus entdecken. Und Petrus lernt Jesus jetzt eben in dieser Situation kennen. Und die Netze sind voll. Und dann muss er seine Kollegen rufen, die Teilhaber dieses kleinen Betriebs, dass sie ihm helfen. Und ich denke, ihr Lieben, allen Beteiligten muss in dem Moment klar sein, was hier passiert, dass sie mitten am Tag auf der Mitte dieses Sees diesen riesen Fischfang machen, das kann man nicht mehr mit Zufall erklären. Wir haben zu einer unmöglichen Zeit die Netze ausgeworfen, an einer Stelle, wo nichts zu holen ist. Und wir haben den größten Fang unserer Karriere gemacht. Und das musst du wissen, wenn du es wagst, Jesus beim Wort zu nehmen, dann wirst du Jesus immer mehr erkennen. Dann wirst du Jesus kennenlernen. Dann wirst du begreifen, was Petrus in diesen Minuten begreift, dass Jesus eben nicht nur ein großer Arzt ist und nicht nur ein großer Prediger, sondern dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er von Gottes Seite kommt. Und hast du gemerkt, hier spricht Petrus den Jesus dann nicht mehr mit Meister an, in Vers 8, sondern hier sagt er zu ihm, Herr. Und Herr, das war der Name, den die Juden für Gott benutzten. Herr, das ist Kyrios im Griechischen, das ist die griechische Übersetzung für Yahweh im Alten Testament. Herr. Und das ist die erste Entdeckung, die Petrus macht und die auch du machen musst. Wenn du Christ werden willst, du musst Jesus entdecken. Und weißt du, das unterscheidet den christlichen Glauben von den ganzen Religionen, dass Gott selber kommt, dass Gott sich zeigt, dass Gott mitten reinkommt in unsere Welt der Tische und Bänke, dass Gott Geschichte wird, dass Gott Geschichte macht. Allerdings, und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen, damit ist für Petrus die Sache noch längst nicht gelaufen. Denn jetzt kommt er erst in die Krise. Guck dir das nochmal genau an. In dem Moment, wo Petrus Jesus entdeckt, macht er zugleich eine erschreckende Entdeckung über sich selbst. Was sagt er nämlich, Vers 8? Als aber Simon Petrus das sah, was Jesus tat, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist das Zweite. Du musst nicht nur Jesus entdecken, sondern du musst dich selbst entdecken. Zu Jesus entdecken habe ich euch noch dieses Zitat von Martin Heidegger mitgebracht. Martin Heidegger, einer der berühmtesten Philosophen Deutschlands im 20. Jahrhundert, kein Christ, einer der, für die, die sich ein bisschen damit auskennen, den Existenzialismus in Deutschland weiter ausgebreitet hat. Das ist eine Philosophie des Zweifels und der Sinnlosigkeit eigentlich. Und zum Ende seines Lebens hin wurde Heidegger ja, immer nachdenklicher und er fing immer mehr an, nach Gott zu fragen. Und Heidegger hat diesen Satz gesagt, ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis vorletzlich. Das heißt, wenn das wirklich stimmt, dann müssen wir alles, was wir sonst bisher gedacht haben, nochmal neu denken. Wenn das wirklich stimmt, dass das Grab leer war und dass seine Knochen nicht in dieser Grabhöhle vergammelt sind und dass er wirklich stärker ist als der Tod, dann muss auch alles andere eine ganz andere Glaubwürdigkeit haben, als wir bisher dachten. Und dann müssen wir all das, was wir bisher für so unumstößlich hielten, wieder völlig neu auf den Prüfstand stellen. Und wir wissen von den Quellen des Neuen Testaments hier, dass es wahr ist. Dass es kein Ereignis aus einem so entfernten Zeitraum gibt, das so gut bezeugt und belegt und begründet ist, wie die Auferstehung Jesu von den Toten. Es hängt alles daran, dass du Jesus entdeckst. Aber dann wirst du auch dich selbst entdecken. Und es wird dir so gehen, wie Petrus das hier erlebt. Auf den ersten Blick ist diese Reaktion doch völlig unverständlich. Also, wenn Petrus jetzt gejubelt hätte und gesagt, wow, das war super, Jesus zu vertrauen. Herr, das mache ich wieder so. Morgen der zweite Fang. Das hätten wir verstanden. Oder wenn Petrus jetzt dem Jesus in den Hals gefallen wäre, das hätte uns nicht gewundert. Mensch, großartig, Meister. Super, dass ich doch auf dich gehört habe. Oder wenn Petrus, der ja sehr geschäftstüchtig war, jetzt an eine Ausweitung seines Fischereibetriebes gedacht hätte und sich nach weiteren Teilhabern umgeschaut hätte, um die Zusammenarbeit mit Jesus fortzusetzen und ihm einen Vertrag zum Unterschreiben hingelegt hätte. Das hätten wir verstanden. Aber Petrus reagiert ganz anders. Er sagt, geh weg von mir. Warum? Weil in dem Moment, wo er Jesus erkennt, Petrus kapiert, dass er nicht zu ihm passt. Jesus Gottes Sohn. Jesus hat eine Macht, eine Würde, eine Autorität, eine Reinheit, vor der ich nicht bestehen kann. Und so kniet Petrus vor Jesus nieder und Jesus lässt das zu, weil es angemessen ist. Es ist mehr als angemessen, dass wir vor Jesus niederknien. Und dann stammelt er diese erschrockenen Sätze, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich halte nicht mehr aus in deiner Nähe. Verstehst du, erst in dem Moment, wo Petrus kapiert, wer Jesus ist, kapiert er, wer er selber ist. Hast du das schon mal kapiert? Solange wir Menschen unter uns bleiben, da kommen wir immer noch ganz gut weg. Wir finden uns mehr oder weniger nett. Wir sind gar nicht so schlecht. Und so weiter. Dann kommen diese ganzen Sprüche, wir haben keinen umgebracht. Und ihr kennt wahrscheinlich auch das Sprichwort, das mein Vater auch benutzt hat, unter Blinden ist der einäugige König. Ne? Das sagt man beim Fußball auch manchmal, unter Blinden ist der einäugige König. Das heißt, es kommt immer darauf an, mit wem ich mich vergleiche. Und vor wem ich bestehen muss. Und ich finde immer Leute, die noch schlechter sind als ich. Als Petrus erkennt, dass Jesus Gott ist, dass er, überleg das mal, dass Petrus Gott in seinem Boot sitzen hat. Das ist krass. Dann merkt er, ich passe nicht zu ihm, ich kann für ihn nicht bestehen. Weißt du, solange wir Sünder unter uns bleiben, mit unserem Egoismus, unseren zig menschlichen Schwächen, mit unserer Gleichgültigkeit, mit unseren Verstößen gegen seine Gebote, mit unseren bösen, heimlichen Gedanken und so weiter, da finden wir das ganz normal, da kommen wir uns auch nicht besonders schmutzig vor. Aber wenn wir plötzlich Jesus gegenüberstehen und wenn wir ihn erkennen, dann merken wir erst, wie schmutzig wir geworden sind und wie wenig wir zu Jesus passen. Und wenn du die Berichte der Bibel studierst, dann merkst du, dass es allen ganz ähnlich gegangen, wenn sie dem lebendigen Gott begegnet sind. Die haben nicht einfach so, doch, ist ja nett, Gott, komm mal in mein Leben, ich freue mich. Sondern sie haben diese krasse Diskrepanz, diesen krassen Abstand gespürt. Sie haben viel mehr über sich selbst erfahren, als jeder Selbsterfahrungskurs in die Erde zeigen können. Und in dem Augenblick hat Petrus den Geistesblitz seines Lebens. In dem Moment kapiert Petrus, wer er wirklich ist. Er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Hast du das schon mal so begriffen, dass du ein sündiger Mensch bist? Petrus sagt nicht, ich bin ein sündiges Lebewesen, sondern Mensch. Und das Wort Mensch hat in der Bibel einen guten Klang. Weil Gott den Menschen zu seinem Bilde geschaffen hat. Weil wir Menschen von allen Geschöpfen das Einzige sind, mit dem der lebendige Gott eine persönliche Beziehung sucht. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und wenn du fragst, wer bin ich denn wirklich, dann ist das die Antwort. Du bist Mensch, du bist eine Persönlichkeit, du bist jemand mit einem Charakter, mit einem Willen. Du bist jemand, den Gott angesprochen hat und den Gott nach seinem eigenen Bilde geschaffen hat. Du bist Mensch, aber das ist die Tragik. Kein unbeschriebenes Blatt, du bist keine Tabula Rasa, wie man sagt, eine leere Platte gewissermaßen, sondern du bist ein sündiger Mensch. Du musst Jesus entdecken, aber du musst dich selbst entdecken. Du musst kapieren, dass du ein Sünder bist, ein Mensch, der seine Bestimmung verfehlt hat. Ein Mensch, der mit lauter Nebensächlichkeiten seine Zeit totgeschlagen hat und am Ende mit leeren Händen dastehen wird. Du bist ein Mensch, der die Liebe seines Schöpfers verraten hat und mit Füßen getreten hat. Und so weit haben wir uns oft von Gott entfernt, dass wir es nicht mal merken, dass Gott uns fehlt. Wie viele Menschen leben mehr oder minder fröhlich durch ihren Alltag hindurch und merken nicht mal, dass Gott ihnen fehlt. Sie haben sich häuslich eingerichtet in ihrer Gottesferne. Und dann haben sie als Ersatz ihre ganzen selbstgemachten Götter in der Westentasche. Aber der lebendige Gott bedeutet ihnen nichts. Sie treten seine Gebote mit Füßen. Sie haben keine Andeutung von einem schlechten Gewissen dabei. Und andere sind eben so reingerutscht in einen frommen Betrieb, weil die Eltern zum Gottesdienst gegangen sind, sind sie eben auch zum Gottesdienst gegangen. Sie haben es irgendwie so alles mitgemacht, weil sie nicht besonders aufmüpfig waren, weil es vielleicht auch manchmal ein bisschen unbequem gewesen wäre, aufmüpfig zu sein. Aber es ist nie der Funke übergesprungen. Es ist nie zu einer eigenen Entscheidung geworden. Es ist nie dazu geworden, dass sie gesagt haben, Jesus, mein Leben gehört dir und es steht dir zur Verfügung, egal was du mit mir vorhast. Und irgendwann wird uns klar, dass Gott unser Leben sieht und dass er eines Tages die Bilanz aufmachen wird. Und dass wenn wir nicht Vergebung unserer Sünden haben und wenn unser Verhältnis zu dem heiligen Gott nicht geklärt ist durch die Vergebung von Jesus und wenn er nicht unser Herr und Retter geworden ist, dass uns dann am Ende nur die ewige Verdammnis, die Hölle bleibt. Das hatte Jesus immer wieder sehr, sehr deutlich gemacht. Wir gehen hier auf dieser Erde ohne ihn durchs Leben letztlich. Und das, was wir hier wollten, werden wir am Ende haben müssen. Aber bei Petrus hat es dann gefunkt, dann hat er es verstanden. Aber er hat es erst verstanden, nachdem er begriffen hatte, wer Jesus ist. Und so wird es auch bei dir sein. Nur wenn du begreifst, wer Jesus ist, wirst du begreifen, wer du selbst bist. Und wie dringend du Jesus brauchst. Hast du dich schon mal so im Licht Jesu gesehen? Weißt du, es geht nicht um irgendeine Gefühlsduselei. Es geht nicht darum, dass du in Tränen ausbrichst. Gut, das kann auch passieren, aber es muss nicht passieren. Aber hast du dein Gewissen schon mal gemerkt? Ist dir schon mal aufgegangen, wie viel du dem heiligen Gott schuldig geblieben bist? Bist du schon mal erschrocken darüber? Bist du schon mal erschrocken darüber, was mit deinem Leben wäre, wenn Jesus nicht für dich gestorben und auferstanden wäre? Hast du das überhaupt mal kapiert? wie empfindlich ist dein Herz gegenüber dem Wort von Jesus. Vielleicht sagt jemand, okay, ich kann mich einfach nicht so sehen wie der Petrus. Das will mir einfach nicht über die Lippen und das will mir schon gar nicht ins Herz, zu sagen, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist mir einfach zu negativ, das kann ich nicht akzeptieren. Gut, dann bist du noch kein Christ. Aber Jesus will es dir deutlich machen. Und bei Petrus war das genauso. Bei Petrus wäre das auch nicht über die Lippen gekommen, zu sagen, ich bin ein Sünder. Das war ihm so fern. Und das änderte sich erst, als er wirklich Jesus begegnete. Und deswegen möchte ich dir raten, mach das genauso, wenn du das nicht ganz eindeutig und von Herzen bekennen kannst. Das, wenn dir Jesus gehört, mach das so, wie es der Böcking gemacht hat. Recherchiere. Frage Jesus, wer bist du? Lies die Evangelien. Hör gut zu heute bei diesem Jugendtag. Und bei Böcking lief es dann nach all den Recherchen, aber irgendwann auch auf die Entscheidungsfrage hinaus. Wie stelle ich mich zu Jesus? Was antworte ich ihm? Und 2013 ist es ihm dann klar gewesen, dass er verloren ist vor Gott, dass er ein Sünder ist. Und dass es nur einen Erlöser gibt, der ihn aus dieser Not rausretten kann. Und dass das Jesus ist. Und dann hat er ein Buch geschrieben. Ein Buch über seinen Weg zu Jesus und seinen Weg zur Bekehrung. Und weißt du, welchen Titel er diesem Buch gegeben hat? Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Das heißt, wenn du Jesus begegnest, dann merkst du, es gibt nur ganz oder gar nicht. Es gibt nur hopp oder top. Es gibt nur eine klare Entscheidung für ihn und alles andere ist eine klare Entscheidung gegen ihn. Entweder du gibst ihm dein Leben oder du verweigerst es ihm. Es gibt keinen dazwischen. Aber Gott hat alles gegeben. Er hat alles gegeben für dich. Er gab seinen Sohn. Das haben durch die Geschichte hindurch unendlich viele Menschen erfahren, dass sie Jesus begegnet sind. Und dass sie dadurch vor diese Entscheidung gestellt wurden. Und ich schließe jetzt mit einem Mann, der zu den besten Freunden Martin Luthers gehörte, Lukas Cranach. Lukas Cranach hat durch Luther die Bibel entdeckt. Und er hat kapiert, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz für uns starb. Und dass wir persönlich Jesus brauchen. Und Lukas Cranach wurde dann der große Maler der Reformation. Und er hat das, was Luther in seinen Büchern geschrieben hat und in seinen Predigten gesagt hat, in seinen Bildern aufgenommen. Und die Bilder von Lukas Cranach sind zu vielen Teilen Predigten. Und mein Lieblingsbild, das hängt in Weimar in der Herderkirche. Und das ist dieses Bild. Damit komme ich jetzt zum Schluss. Der gekreuzigte Christus. Links siehst du Jesus nochmal. Hier mit dem Speer. Er zerstört den Tod und den Teufel. Darunter das Lamm. Das ist ja ein Bild, das für Jesus gern gebraucht wird, weil er sein Leben für uns gab. Das Opferlamm, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und wenn du dann guckst, dann stehen neben dem Kreuz auf der rechten Seite drei Personen. Gehen wir mal näher ran. Die erste Person, die auf diesen Gekreuzigten zeigt, mit dem roten Überwurf, das ist Johannes der Täufer, der sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und ganz auf der rechten Seite steht Luther, der auf die Bibel zeigt und sagt, da steht's, du kannst sicher sein, da steht es, wir wissen es, weil es da steht. Und in der Mitte, da siehst du Lukas Cranach selbst, da hat er sich selber reingezeichnet. Und das Wichtigste an diesem Bild, und das könnt ihr hoffentlich erkennen, ist dieser Blutstrahl, der direkt von Christus auf den Kopf von Cranach fällt. Könnt ihr das sehen? Und das ist ein Bekenntnis von Cranach. Damit sagt er, Jesus starb für mich. Er vergoss sein Blut für mich. Er opferte sein Leben stellvertretend für mich. Er trug meine Schuld. Und es geht direkt von Jesus zu Lukas Cranach. Verstehst du, da muss keine Kirche, keine Gemeinde, kein seelsorgerlicher Berater, kein sonst nie dazwischen geschaltet werden. Jeder von uns steht direkt unter dem Kreuz von Jesus. Und das ist Cranachs Bekenntnis. Er sagt, ich brauche es, dass Jesus am Kreuz für mich starb. Und darauf vertraue ich im Leben und im Sterben. Und wenn du genau hinschaust, dann siehst du, wen Cranach anguckt. Er guckt nicht uns an. Er guckt uns, die Betrachter des Bildes, an. So als wollte er uns fragen, und wie ist es mit dir? Glaubst du auch, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz starb? Und verlässt du auch dich hundertprozentig darauf, dass er für deine Schuld gebüßt hat? Lass uns beten. Jesus Christus, danke, dass du heute, ja, wenn ihr könnt dazu aufstehen, ja? Alles klar. Jesus Christus, danke, dass du heute genau derselbe bist, wie du zu den Zeiten von Lukas Cranach warst und derselbe bist, der du damals dem Petrus begegnet bist an diesem speziellen Tag am See Genezareth. Und Herr Jesus, wir brauchen dich genauso. Und wir wollen dir nochmal danken dafür, dass du diesen grauenvollen Kreuzestod mit allen Begleiterscheinungen auf dich genommen hast, um aus Liebe die Strafe auf dich zu nehmen, die wir verdient hätten. Danke, dass du das wirklich gemacht hast und dass du bewiesen hast, dass es wahr ist und dass du bewiesen hast, dass du stärker bist als der Tod durch deine Auferstehung und dass du wirklich real da bist und dass du hörst, wenn wir zu dir beten und dass wir uns darauf verlassen können, dass wir hier nicht ins Leere reden, dass wir hier nicht frommes Theater machen, sondern dass du uns wirklich hörst. Und der Jesus Christus, ich bitte dich für diejenigen unter uns hier, die diesen Schritt noch nicht gegangen sind, die noch nicht gewagt haben, die vielleicht noch nie wirklich erkannt haben, wie sie vor dir dastehen, wie wir alle vor dir dastehen. Ich bitte dich, geh du ihnen nach. Mach ihnen in ihren Herzen so lange eine heilsame Unruhe, bis sie begreifen, dass sie dich brauchen, und schenk ihnen den Mut, dich anzurufen und dich um Vergebung ihrer Schuld zu bitten, Herr, und ihr Leben ganz an dich zu binden, als den einzigen Herrn und König. Wir danken dir, dass du uns wirklich lieb hast. Und wir beten dich an und wir loben deinen Heiligen.